Jesus Christus, mach unsere Herzen jetzt offen zu hören auf dein Wort, dass wir begreifen, was du Großes für uns getan hast und dass das vor allem in unserem Alltag nicht nur reinsickert, sondern reinflutet und unseren Alltag prägt. Unser Leben in der Nachfolge mit dir. Amen. Letzte Woche hatte ich ein bisschen gesprochen über Enttäuschung und das, wie wir verantwortlich damit umgehen. Was dabei wenig vorkam, war die Kraft des Kreuzes. Und das wollen wir uns heute anschauen anhand von 7 Sätzen, die Jesus am Kreuz sagt. Irgendjemand hat es mal genannt, die Kreuzesworte Jesu oder die Kreuzesworte Christi. Und da fängt es an, in dem Text, den wir gerade gehört haben, Lukas 23, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es sind die Menschen, die Jesus ans Kreuz bringen. Wie wir gerade gehört haben von Gabi, in dem Lukas-Text, diese Weherufe, die Jesus auf dem Weg zum Kreuz spricht, ja, es sind die Menschen, die eigentlich in Jesus ihren Hoffnungsträger sahen, die vor ein paar Tagen noch gerufen haben, Hosianna, dem Sohne Davids, die jetzt rufen, weg mit diesem, wir wollen lieber Barabbas. Wir hatten am Mittwoch im Männerabend auch nochmal über den Text gesprochen und über dieses Thema Enttäuschung. Und da hat jemand gesagt, ja, wir wollen den Barabbas, weil der hat wenigstens was getan. Bei dem war nicht tote Hose, sondern der hat wenigstens ein bisschen was losgemacht. Der hat wenigstens versucht, einen Aufstand auf die Füße zu stellen. Und es sind auch die Menschen, die Jesus jetzt verspotten, wie wir gehört haben. Ja, wenn du der bist, von dem wir gedacht haben oder von dem du behauptest, der du bist, dann hilft er doch selber. Zeig mal, was in dir steckt. Und es sind die römischen Soldaten, die Jesus ans Kreuz bringen auf den Befehl von Pilatus. Und jetzt ist aber interessant, in diesem Satz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, dass Jesus nicht sagt, ich vergebe euch das. Ich vergebe euch, was ihr mir antut. Weil wäre das eigentlich nicht das, was passieren müsste, dass Jesus vom Kreuz sagt, ja, ich rechne euch diese Sünde nicht an, ich vergebe euch. Hier am Kreuz, da beginnt in Sachen Vergebung etwas völlig Neues. Wenn wir uns gegenseitig vergeben, dann können wir schon in der nächsten Minute wieder aneinander schuldig werden. Und dann brauchen wir wieder erneut die Bitte um Verzeihung und Vergebung. Durch das Kreuz trägt aber Jesus alle Schuld. Und durch das Kreuz vergibt uns der Vater. Und zwar, weil Jesus die Schuld getragen hat. Jesus nimmt die Schuld am Kreuz auf sich. Da hängt alles. Aber die Vergebung spricht der Vater aus. Jesus deutet es mal an anderer Stelle an, als er in der Bergpredigt des Vaterunser gibt, dann schließt er hinterher nochmal einen Satz an, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater sie auch vergeben. Wenn ihr nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel eure Vergebungen auch nicht vergeben. Da wird es deutlich, ja, wer der Vergebende ist. Die Vergebung, die wir durch das Kreuz zugesprochen bekommen, ist die vollkommene Vergebung. Das ist die Vergebung, die uns in die Ewigkeit trägt. Und diese Vergebung, die spricht der Vater aus. Möglich macht das die Errettung. Wir haben es gerade gehört, die beiden Verbrecher, die mit Jesus gekreuzigt werden, da sagt der eine: Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Jesus antwortet: Ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Da ist dieser Verbrecher, der völlig zu Recht verurteilt ist. Und er weiß es. Und er spricht es aus. Wir werden hier zu Recht bestraft. Wir bekommen, was wir verdient haben. Und dann stellt er diese Bitte an Jesus. Und Jesus sagt es ihm zu. Die Errettung, die erfolgt durch das Kreuz. Und Jesus sagt dem Mann neben ihm: Ich werde für dich eintreten. Die Zusage der Errettung folgt auf das Eingeständnis der Schuld, der Bitte an Jesus. Dass das hier im Angesicht des Todes, ja, man muss sagen, das ist schon mit heißer Nadel gestrickt. Es war einfach nicht mehr viel Zeit. Aber es ist unverkennbar. Es braucht die Einsicht und das Bekenntnis der Schuld. Und es braucht die Hinwendung zu Jesus. Denn er und kein anderer ist unser Fürsprecher vor dem Vater. Wie zugewandt Jesus selbst am Kreuz den Menschen ist, das zeigt sich in dem nächsten dieser Kreuzworte. Jesus in seinem Schmerz erkennt unter dem Kreuz einige Frauen und den Jünger Johannes. Und eine der Frauen ist seine Mutter. Und als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er lieb hatte, sagte er zu ihr: Das ist jetzt dein Sohn. Und dann wendet er sich zu Johannes und sagt: Das ist jetzt deine Mutter. Und von da an heißt es dann weiter, nahm der Jünger Johannes sie zu sich. Jesus sieht hier zwei verzweifelte Menschen. Zwei, die sich trotz aller Gefahr zu ihm trauen. Zwei, die ihn von Herzen lieben und deren Herz gerade zerbrochen ist. Und er gibt sie einander als gegenseitige Stütze. Zwei Menschen sollen sich gegenseitig in dieser schweren Stunde tragen. So wie sich nur Mutter und Kind, hier in dem Fall Mutter und Sohn, gegenseitig tragen können. In seinem Schmerz, da sieht er ihren Schmerz. Und alles, was er in seiner Lage vom Kreuz herunter geben kann, das gibt er ihnen. Er wendet sich den beiden zu und gibt ihnen jeweils das, was er am meisten liebt. Johannes war ja anscheinend schon sowas wie Jesu Liebling unter den Jüngern. Und er weist ihn an seine Mutter, und seine Mutter, die er von Herzen liebt, verweist er an einen der liebsten Menschen in seinem Umfeld. So weit reicht die Liebe Jesu zu uns Menschen. So sieht er jeden vom Kreuz in seiner Not, in der Vergangenheit, der Gegenwart und in der Zukunft. Jesus sieht dich vom Kreuz herab und er liebt dich. Und seine tiefste Sehnsucht ist, dass du deinen Blick zu ihm wendest. Wenn man die dann weiter schaut, dann geht langsam die Kraft zu Ende, nach Stunden des Ringens, und der Schmerz nimmt überhand. Und da heißt es, so gegen 3 Uhr am Nachmittag schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ein Angstschrei, ein Schrei voller Schmerz. In diesem Schrei liegt die ganze Last, die Jesus zu tragen hat. Ein Angstschrei hinein in die Dunkelheit, die seit 3 Stunden über Jerusalem herrscht. Doch Leute, Überlegt mal. Denken wir ernsthaft, Gott verlässt seinen Sohn? Gerade dann, wenn er ihn am meisten braucht. Wenn er sein Liebstes im Stich lässt, wie kann ich mich dann auf ihn verlassen? Woher weiß ich, dass Gott nicht die Biege macht, wenn ich ihn am meisten brauche? Anders gefragt, hast du nicht auch schon das Gefühl gehabt, dass alles gegen dich steht und niemand, wirklich niemand ist auf deiner Seite? Alle Welt hat sich gegen dich verschworen, die ganze Last liegt auf dir und keiner ist in Sicht, der irgendwie helfen oder dir beistehen kann. Doch nur weil ich das Gefühl habe, verlassen zu sein, spiegelt es nicht unbedingt die Wirklichkeit wider. Ich sage euch mit großer Gewissheit, Gott hat Jesus am Kreuz nicht verlassen. Was Jesus hier ausruft, ist das tiefe innere Gefühl der Verlassenheit. Es fühlt sich so an, als wäre von allen und selbst von Gott, vom Vater verlassen. Denn es liegt alle Last auf ihm. Alles, was in dieser Welt je schiefgelaufen ist, alles, was bis zum Ende dieser Welt schieflaufen wird, alle deine und meine Schuld, die milliardenfache Schuld der Menschheit, die Sünden der Väter seit Noah und die Sünden des Dritten Reichs und der Putins dieser Welt. All das liegt auf ihm. Die gesamte Trennung von Gott lastet auf seiner Schulter. Und das schreit Jesus hier hinaus. Und es gipfelt in dem verzweifelten Gefühl, selbst von Gott verlassen zu sein. Und dann geht es langsam zu Ende. Jesus wusste, dass sein Auftrag nun erfüllt war, doch die Vorhersage der Heiligen Schrift sollte voll und ganz in Erfüllung gehen und darum sagte er, ich habe Durst. Hier finden wir einen Hinweis von Johannes, wie genau die Dinge von Gott geplant und vorausgedacht waren. Die Aussage, ich habe Durst, nimmt Bezug auf Psalm 69, dort heißt es, als ich Durst hatte, gaben sie mir Essig zu trinken. Und das ist ja dann auch beschrieben, sie steckten auf einen Ysopstab, heißt es, einen mit Essig getränkten Schwamm und gaben ihm davon. Es ist der Ausdruck, dass Jesus selbst am Kreuz noch völlig Mensch ist. Da an dem Kreuz, da hängt nicht irgendein übernatürliches Wesen, sprich Gott, der über alles erhaben ist. Einer, der über den Dingen schwebt, da hängt ein wirklicher, realer Mensch. Ein Mensch, der Qualen leidet, wie jeder Mensch sie leiden würde. Das, ihr Lieben, macht mir Jesus nahbar. Das macht ihn greifbar und stellt ihn mir zur Seite. Da ist nicht jemand, der alles erduldet, weil es eben so sein muss und weil er aber eigentlich über den Dingen steht. Nein, hier ist ein Mensch, der sehr genau weiß, was Leiden und was Schmerz bedeutet. Was es ist, Leid und Entbehrung. Hier ist ein Mensch, der die Schmerzen des Lebens versteht. Und zwar bis ins kleinste Detail. Ich habe Durst. So wie Jesus Mensch wurde, damit ich ihn überhaupt verstehen kann, so ist er auch hier ganz Mensch und daher einer von uns. Er ist ganz Mensch. Dass er jedoch auch ganz Gott ist, das zeigt das sechste Wort. Der Sieg. es ist vollbracht. Nachdem Jesus ein wenig davon probiert hatte, also vom Essig, da rief er, es ist vollbracht. Und dann ließ er den Korb sinken und starb. Hier bei Johannes. Jesus nimmt etwas von dem Essig und dann kommt der entscheidende, fast abschließende Satz, es ist vollbracht. In Johannes 17 im hohen priesterlichen Gebet drückt Jesus es so aus: Vater, ich habe alles getan, was du mir aufgetragen hast. Sprich, ich habe den Plan, der seit Anbeginn der Welt, seit sich die Menschen gegen dich erhoben haben, seit sie ungehorsam waren, diesen Plan habe ich erfüllt. Was war der Plan? Die Gemeinschaft mit Gott wiederherzustellen. Dass als Jesus dann stirbt, der Vorhang im Tempel zerreißt und das Allerheiligste sichtbar macht, hat eine tiefe symbolische Bedeutung. Die Trennung zwischen Gott und Mensch, die Unnahbarkeit Gottes ist aufgehoben. Jeder, du und ich, haben Zugang zu Gott. Jeder darf jetzt zu ihm rufen, direkt, Abba, lieber Vater. Jeder, du und ich, hat Zugang zur Ewigkeit. Das heißt zum ewigen Leben bei und mit Gott. Das, was zerstört wurde durch den Ungehorsam des ersten Menschen, ist wiederhergestellt durch den Gehorsam Jesu. Ich habe alles getan, was du mir aufgetragen hast. Die Schuld ist bezahlt, es ist alles beglichen, es ist vollbracht. In unmittelbarem Zusammenhang steht das letzte Kreuzeswort bei Lukas 23, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Jetzt, Vater, nachdem alles vollbracht ist, lege ich mich ganz in deine Hände. Jetzt, für diesen Moment, ist alles getan. Es kommt dann die Auferstehung. Unser Blick vom Kreuz geht ja immer zur Auferstehung hin. Aber heute am Karfreitag sind wir noch nicht so weit. Da sind wir noch nicht bei der Auferstehung. An Karfreitag beschließt Jesus dieses Kapitel, in dem er alles und sich selbst in die Hände des Vaters gibt. Und wie Jesus sind wir eingeladen, uns ganz in die Hände des Vaters zu begeben. Denn in seiner Liebe zu uns Menschen hat er alles geopfert, was ihm lieb und teuer ist. Und der Vater möchte nichts mehr als dich zu sich zu ziehen. Alles, was am Kreuz geschieht, geschieht für dich. 7 Worte Jesu am Kreuz. Mit diesen wollte ich uns das Geschehen vor Augen führen. Was wir am Kreuz sehen, ist die Vergebung des Vaters, die Errettung durch den Sohn, seine Liebe zu uns Menschen, aber auch seine Angst über diese Schwere, über die Schwere seiner Last, sein wirkliches menschliches Leiden und schließlich sein Sieg und die Ergebenheit alles in alles, was der Vater möchte. Voller Dank schaue ich auf das, was Jesus tat. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, hab du Dank für den Weg, den du gegangen bist für uns, für das, was du vorgezeichnet hast und für das leichte Joch, das du dann für uns übrig hast, dass wir diesen Gang nicht gehen müssen. Danke, dass du die Verantwortung für das übernimmst, was bei uns falsch gelaufen ist und immer wieder falsch läuft. Und danke, dass du die Tür bist und der Zugang zur Ewigkeit beim Vater. Amen.